Liebe Geschwister in Issum, ich freue mich immer hier zu sein. Schon wieder lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich glaube mindestens ein Dreivierteljahr. Und ja, ich glaube schon. Und ich freue mich auch, dass Freunde aus Neukirchen-Flüen heute da sind. Vor allen Dingen auch Tim Lewis mit Begleitung. Ich habe auch mit Wolfgang telefoniert. Man kann sagen, Tim hat es mir gerade nochmal bestätigt. Operation ist ja gut verlaufen. Kann man auch dankbar für sein. Und er wird allerdings noch einige Wochen brauchen, um sich wieder ganz zu regenerieren. Und der Arm wird noch nicht so einsatzfähig sein. Deswegen wird er uns bestimmt unterrichten darüber, wann es auch hier mit ihm weitergehen kann. Tim, ich glaube, das war so die aktuelle Info, ne? Ihr habt draußen diesen schönen Schaukasten, mal abgesehen davon, dass hier alles toll dekoriert ist und auch mit den neuen Sprüchen und mit der Adventsdeko, mit eurer Musik immer wieder. Aber ich bin gerade draußen auch an eurem Plakat vorbeigekommen, an dem Schaukasten. Da ging es auch um dieses klassische Warten, dieses Warten im Advent. Wir sind das auch gar nicht mehr gewohnt, dass man auf irgendetwas wartet, weil in unserer Gesellschaft kann man viele Dinge ziemlich schnell und auch sofort beschaffen. Das ist ja nicht nur im Einzelhandel so, dass man relativ schnell per Mausklick sich seine Ware beschafft, sondern insgesamt wird uns wenig Geduld immer wieder abverlangt. Höchstens bei den Patienten. Und das Wort Geduld steckt da ja auch drin, im Krankenhaus, für die wir dann immer wieder beten. Es gibt aber jemanden, der richtig lange gewartet hat und bei dem ich sagen möchte, der hat eine sehr, sehr lange Adventszeit hinter sich. Der alte Simeon, von dem wir gerade, vielen Dank auch fürs Vorlesen, schon gehört haben. Dieser alte Mann, dieser alte geistliche Mensch, der sein Leben lang sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat und auch nicht enttäuscht worden ist. Und wir können einiges von ihm lernen. Ich vergesse immer, wenn ich nach Issum komme, dass hier eigentlich gar keine Oldies sind, sondern nur junge Erwachsene oder hier so im mittleren Alter, so unser Alter, so vielleicht in der ersten oder zweiten 50er Hälfte. Das ist in Neukirchen, glaube ich, noch ein bisschen anders, aber wir werden alle irgendwann mal in diese Situation kommen, dass wir sagen, ja, was bleibt am Ende? Worauf setze ich meine Hoffnung? Als ich vor 2 Jahren auch im Winter mal hier war, hatten wir auch schon über die Prophetin Hanna gesprochen. Sie ist ja eigentlich der Gegenpart zu Simeon. Es gibt gar nicht so viele Menschen im Advent, über die wir miteinander nachdenken können. Und es ist erstaunlich immer wieder, wie wenige Menschen damals eigentlich so mit Jesus wirklich gerechnet haben. Klar, die Gläubigen in Israel waren natürlich darauf prädestiniert oder auch disponiert, auf den Messias zu warten. Es war ja auch das römische Joch immer noch aktiv, die römische Besatzungsmacht. Und die Schriftgelehrten, die sich im Alten Testament ein bisschen auskannten, die wussten natürlich auch, dass der Messias angekündigt wird. Es sind nicht nur die Worte aus dem Propheten Daniel. Dann später auch Johannes der Täufer war ja auch schon dann nach einiger Zeit aktiv, kurz bevor der Herr Jesus seinen Dienst aufnahm. Und dann lesen wir, im Johannesevangelium bin ich ganz sicher, dass einige der Gläubigen auch in ihrem Herzen sich die Frage stellten, ob er, Johannes der Täufer, denn eventuell der Messias sei. Also die gläubige Elite hatte schon eine gewisse Adventsstimmung, ich will es mal so ausdrücken, aber es waren doch einige, nur wenige Leute, von denen wir im Neuen Testament lesen, dass sie wirklich Jesus erkannten. Klar, die junge Frau Maria, natürlich, sie hatte ja von Gabriel sowieso die Verheißung erhalten und auch Josef, auch über ihn müsste man mal sprechen. Wir leben in einer Regenbogengesellschaft und der Mann selber eigentlich gar kein richtiger biologischer Vater, trotzdem Vater, ganz wichtige Person im Neuen Testament. Man könnte über die Weisen, über die Sterndeuter sprechen, über den brummigen Gastronom, der irgendwie keinen Platz hatte in der Herberge und über den stummen Mann mit seiner alten Frau. Den alten stummen Mann mit seiner Frau, das sind so die wenigen Personen und vor allen Dingen Hanna und heute auch Simeon. Und wir wollen darüber nachdenken, was ihn eigentlich gekennzeichnet hat. Vielleicht können wir die dritte Folie einmal einspielen. Den Bibeltext haben wir ja schon gelesen. lesen wir vielleicht nochmal. Ja, genau. Vielleicht die eine davor noch. Damals lebte, ich lese nochmal diesen Teil vor. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Jetzt haben wir schon so einige Charaktereigenschaften. Ja, die wünscht man sich immer, rechtschaffen zu sein. Das kann man immer nur gut finden, was das auch immer bedeuten mag. Wir wissen auf jeden Fall, dass dieser alte Mann auf eine erfrischende Art und Weise Gott ergeben war, was nicht selbstverständlich ist. Denn wenn man ins Alter kommt, ich erlebe das immer bei meiner Schwiegermutter, gut, sie ist auch schon 90, einigermaßen fröhlich, aber es kommen dann oft so Themen, wo man sich auch die Frage stellt, Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind im Leben, die man vielleicht, bevor man stirbt, noch gerne ändern, in Ordnung bringen will. Er war rechtschaffen und er richtete sich nach Gottes Willen. Das sind eigentlich sehr gute Eigenschaften. Vielleicht hat er eine Vision gehabt, eine Vision darüber, dass er nicht sterben würde, bevor er Jesus, den Messias, den Retter der Welt, gesehen haben würde. Und nun wartete er auf den Trost Israels. Simeon freut sich darüber, aber offenbar war er nicht wirklich überrascht, weil er sicherlich die Schriften kannte. Und in dieser Adventsstimmung, die uns heute auch prägen sollte, offenbar sehr genau wusste, was in dieser Zeit geschehen würde. Das nächste Chart bitte einmal. Simon, der auf eine vitale Art hingegeben ist, vielleicht auch noch die nächsten beiden Klicks noch dazu und den nächsten auch, er richtete sich nach Gottes Willen und auch den dritten vielleicht noch, das haben wir gerade besprochen, dass er auf den Trost Israels wartete. Zum Thema Trost vielleicht gleich noch etwas, aber erst vielleicht nochmal den Gedanken daran, woran konnte man denn jetzt erkennen, wann der Messias kommen würde? Und das nächste Bild, bitte noch einmal klicken, gibt dann auch darüber Auskunft. Denn wir haben hier in dieser Übersicht, haben wir, wer sich dafür interessiert, jetzt mal im Alten Testament zu forschen, aus dem ersten Buch Mose, lange vor, 2000 Jahre vor Christus, den Vers, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Oder auch etwas später im vierten Buch Mose, das ist die Begebenheit mit Biliam, wo auch er eine Prophezeiung abgibt. Es tritt hervor, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Aus Micha und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mit dir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und schließlich später, 500 vor Christus, der schöne Vers aus Jesaja, aus Sacharja 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf Füllen, einem Jungen der Eselin. Diese Verse sind uns bekannt, wir singen in unseren Weihnachtsliedern darüber, und ich glaube, dass Simeon das offenbar selbst für sich auch gut verstanden hatte. Und da begehrt er diesen Trost. Du hast gerade Madeleine kurz vorgelesen, vor der Predigt nochmal über den Trost. Hier in der neuen Genfer Übersetzung steht das Wort Hilfe, aber eigentlich ist dieses Trost gemeint, diese Heilung, dieses Shalom. Und dieses Shalom ist nicht nur ein gesundheitliches Heilwerden, sondern ein ganzheitliches Heilwerden, was auch unsere Seele betrifft. Heilwerden in der Beziehung zwischen mir und Gott und zweitens auch Heilwerden in der Beziehung untereinander, zwischen den Menschen, mit denen ich zu tun habe, und mir. Und letztendlich, ganz auf mich persönlich bezogen, dieses Heilwerden zwischen mir und meinen persönlichen Dingen, die mir wichtig sind. Vielleicht mit den zerklüfteten Anteilen meiner Seele, die mich immer wieder, manchmal sogar auch traumatisch, vielleicht herausfordern. Und da wünscht Simeon sich diesen Trost. Und wir brauchen immer diesen Trost, egal wie alt du bist. Wenn du vielleicht gerade erst wie viele von euch erst so gerade in den 20ern oder Anfang 30 bist und sagst, naja, ich habe schon ganz tolle Lebenspläne, ich brauche jetzt gerade keinen Trost, sondern nur, dass mein Verlobter endlich mitzieht und mich unterstützt, meine Lebensziele zu erreichen oder dass es hier vorangeht, wir eine Wohnung finden, einrichten oder was auch immer oder vielleicht dein Studium und deine Ausbildung. Aber letztendlich haben wir alle in jeder Lebensphase Trost nötig. Ja, manchmal, wenn wir still sind und zur Ruhe kommen, dann legt sich manchmal der Frust oder der Verdruss oder auch die Traurigkeit wie ein schwerer Ölfilm über unsere geschundene Seele und wir werden traurig. Und auch wenn wir einen Gott im Himmel haben, dann ist er manchmal aber weit weg. Und dann wünschen wir uns Trost. Und Simeon spricht das aus, dass er sich Trost wünscht. Viele von euch kennen Pfarrer von Bodelschwing, der auch sein Sohn, also Junior, der von seinem Vater die Bethel-Werke übernommen hatte und auch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Man hatte ihn ja dazu gezwungen, auch Euthanasie durchzuführen an den schwachen und zum Teil behinderten Kindern. Und es ging so weit, dass Bethel, er konnte dem das zwar abwenden, aber Bethel wurde später im Krieg zerstört. Und dann war er selber einsam und politisch verfolgt und vor allen Dingen war er krank. Und dann dichtet er einen schönen Vers, der lautet, aus 1000 Traurigkeiten zur Krippe gehen wir still, das Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Das ist die Botschaft aus dem Alten Testament. Auf dem nächsten Chart bitte sehen wir auch etwas von Simeons Gehorsam. Ihm ist klar, nämlich, dass er gehorsam ist. Und gehorsam heißt, er ist vom Geist geleitet und hat den Auftrag, in den Tempel zu gehen. Er wusste ja gar nicht so richtig, was ihn dort erwartet. Und spannend auch immer die Frage, ob er den Messias als kleines Baby dort überhaupt erkennen würde. Es gibt einige Motive, warum du auch vielleicht gehorsam bist. Ihr habt so ein Herz für die Mission. Ich habe das gehört, nicht nur du hast dafür gebetet, Raimund, für die Obdachlosen in Krefeld, auch andere haben dafür gebetet, für eure Aktion auf dem Weihnachtsmarkt. Und einige von euch haben gebetet dafür, dass ihr mit Leuten ins Gespräch kommt, die von Gott vorbereitet sind, über den Glauben zu reden. Gehorsam sein, auch in der Mission. Was treibt einen zum Gehorsam? Kann sein, dass du Angst hast, wenn du nicht gehorsam willst, dass du dann vielleicht die Strafe von Gott erhältst? Oder weil du dir vielleicht von Gott einen Segen auf deinem Lebensweg erhoffst, also eine Belohnung haben willst, dass das Motiv deines Gehorsams ist. Aber es ist schöner, einfach nur gehorsam zu sein aus Liebe zu Gott, weil er so viel für dich getan hat. Das zweite Thema, was Simeon kennzeichnet, wenn wir einmal weiterklicken, ist, dass Simeon vom Geist geleitet wird. Auf dem nächsten Chart sehen wir das. Ich weiß nicht, ob man das im Blau gut erkennen kann. In diesen Versen ist dreimal, ich will das nicht nochmal vorlesen, vom Heiligen Geist die Rede. Und ich vermute, dass dieser alte Mann so ein Typ war, der in seinem ganzen Leben seine Antennen, sein Sensorium ausgerichtet hat auf den Geist. Der Heilige Geist, der ihn offenbar gelehrt hat, auch dass er den Messias noch sehen würde, sein ganzes Leben durchdrungen hat und sein Denken und Handeln und Fühlen einfach mitbestimmter. Das hört sich jetzt auch sehr, was ich hier sage, das hört sich auch sehr fromm an. Und man kann sagen, wenn ich euch ansehe, ihr habt andere Dinge, als jetzt den ganzen Tag in so einer frömmelnden Stimmung herumzulaufen. Ich glaube, es gibt andere Herausforderungen, denen du unterliegst. Denn das ist die Verantwortung, die du hast für deine Familie und für deinen Job. Die meisten von euch sind mitten im Leben, mitten im Berufsleben. Wir kommen auch später nochmal zu den Lebenszielen. Aber manche von euch, du hattest dafür gebetet, Immobilienfragen, Eigentümerversammlung, große Herausforderungen, auch Trauer. Das ist wirklich ein Anlass, dann füreinander in so einer Gemeinde zu denken. Aber es gibt auch schöne Dinge, auf die man sich freuen kann, wenn man gerade dabei ist, Familie zu gründen, aufzubauen, vielleicht umzuziehen, sich ein neues Haus einzurichten, Nachwuchs zu planen. Alles, was so in dieser Lebensphase hat, da kann man jetzt nicht immer nur sich so vom Geist geleitet fühlen. Oder vielleicht doch. Bei Simeon lernen wir das. Er ist alt, aber er will auch als alter Mensch für uns ein Vorbild sein, dass das offenbar möglich ist. Im Neuen Testament hier bei ihm erscheint es dreimal, allein in diesen zwei Versen. Denk selber mal daran, wo du dem Heiligen Geist auch eine Chance einräumen solltest oder könntest. In Römer 8 steht, Söhne Gottes sind die, die vom Geist geleitet werden, aktiv werden. Aber auf der anderen Seite, Epheserbrief, ich glaube Kapitel 4, wir sollen den Heiligen Geist auch nicht betrüben. Auch das, die Möglichkeit besteht. Und deswegen, wenn diese Geschichte etwas mit uns zu tun haben soll, und wir wollen da auch jetzt nicht nur abstrakt bleiben, ist die Frage, wo gibt es vielleicht in deinem Leben Dinge, wo du sagst, ah, ich betrübe manchmal auch den Heiligen Geist. Wir haben immer so unsere Lieblingsgeschichten, wo der Teufel uns manchmal greift. Das kann vielleicht dein Hochmut sein. Oder deine Habsucht. Oder es kann vielleicht sein, dass du immer wieder manchmal mit einem schnellen Mundwerk unterwegs bist und damit vielleicht auch deine Geschwister belastest. Oder vielleicht deine sexuelle Gier am unangemessenen Ort und zur unangemessenen Zeit. Ich kenne euch einfach nicht im Einzelnen. Aber es geht darum, dem Heiligen Geist immer wieder eine Chance zu geben. Eine Chance im Leben, dein Leben zu prägen und wie Simeon dein Leben wach zu machen. Und so wie bei Simeon, ich stelle mir das immer so vor wie so ein Handy, was du irgendwie auf Stummschaltung hast, was nicht klingelt, das kriegt keiner mit, aber es vibriert und du merkst, ich bin jetzt angesprochen und jetzt muss ich gehen. Und Simeon ging los und er ging dann zum Tempel, um dort das große Wunder zu erleben, geleitet vom Heiligen Geist, durchdrungen vom Geist. Und immer in einem guten Verhältnis, abhängig zu ihm. Und jetzt auch nochmal wieder zurück in die Weihnachtsgeschichte, was er dort überhaupt erlebt hat. Nimmt dann einfach irgendwie so ein Baby auf den Arm, war das überhaupt das richtige Baby? Frage müssen wir uns auch gar nicht unbedingt stellen. Die Frage ist überhaupt, warum das junge Paar mit dem Jesusbaby, warum die überhaupt dann in den Tempel gehen? Da wird ja nur wenig drüber berichtet. Der Form halber musste man wegen des Gesetzes dort auftreten. Die Situation für die jungen Frauen war damals, anders als heute, schwierig, eben für die Israelitinnen. Wenn die dann Kinder geboren hatten, unabhängig davon, ob Junge oder Mädchen, waren die unrein. Die Unreinheit spielte eine große Rolle dabei. Und wenn es ein Junge war, 40 Tage, bei Mädchen glaube ich noch etwas länger, 70 oder 80 Tage, war man unrein. Und wenn man dann wieder mit dem Kind unterwegs war und auch zum Gottesdienst gehen konnte, hier zum Tempel, da musste man ein Opfer bringen. Und das wurde im dritten Buch Mose, Kapitel 18, wurde das auch beschrieben. Die Leute halt mussten dann ein Lamm mitbringen, ja, und das opfern. Und wenn man arm war, und dieses junge Paar war sicherlich nicht wohlhabend, dann konnte man auch zwei Tauben mitbringen. Ein Lamm und eine Taube oder zwei Tauben waren dann in diesem Ausnahmefall auch gestattet. Und deswegen musste man dort den Tempeldienst verrichten. Aber nicht nur das, Jesus war auch der Erstgeborene von Maria. Und alles, was erstgeboren war, musste Gott zur Verfügung gestellt werden. Natürlich in erster Linie bei den Früchten und bei den Tieren, bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, aber auch bei den, ganz deutlich, auch bei den Menschen. Und das männliche, junge, Erstgeborene gehörte Gott. Und man konnte jetzt natürlich nicht alle Jungs damals, die jungen Leute, so wie beim kleinen Samuel im Alten Testament, jetzt dem Priesterdienst übergeben. Denn der kleine Jesus sollte ja zunächst auch mal einen irdischen Beruf erlernen und Zimmermann werden, das Handwerk seines Vaters übernehmen. Und deswegen konnten die Israeliten die kleinen Jungs freikaufen mit einem Opfer. Mit 5 Silberschekel, das war der übliche Kaufpreis. Fragt sich eigentlich immer, ob die nicht so wohlhabenden Josef und Maria jetzt 5 Silberschekel auf Anhieb zahlen konnte. Ich bin da auch in den Kommentaren nicht so richtig weitergekommen. Und ob man das vielleicht auch als Kredit dann abstottern konnte, keine Ahnung. Das war die Situation auf jeden Fall, in die Simeon hineinkam. Ich will mal eben hier nochmal drauf schauen. Wenn wir nochmal einmal weiterklicken auf das nächste Chart, hier nochmal offen sein für den Heiligen Geist. 4 Punkte für uns hier noch einmal, um darüber nachzudenken, was kann das für mich, was kann das für dich bedeuten, offen zu sein für den Geist. Aber wir wollen weiterkommen und gucken uns auch den nächsten Punkt noch einmal miteinander an. Nämlich die Lebensziele des Simeon. Simeon ist geklärt, was seine Lebensziele anbelangt. Denn es heißt in Vers 29, nun Herr, entlässest du deinen Knecht. Das hört sich so an, als wäre bei Simeon jetzt auch Abschiedsstimmung. Als würde er gerne jetzt in Ruhe auch sterben. Es kann man bei einem alten Mann, der sein Leben lang mit dem Herrn unterwegs war, mit Gott unterwegs war, vielleicht dann auch verstehen, aber sein Lebensziel, das will ich sagen, war getragen von dieser Hoffnung, dass er einmal diese Offenbarung noch, dass er den Messias persönlich erleben würde, die Rettung für sein Volk, dass ihm das noch einmal begegnen würde, das ist doch ein tolles Ziel. Und ich frage mich nochmal, welche persönlichen Lebensziele haben wir eigentlich? Was möchten wir eigentlich, wenn irgendwann der Tod vor der Tür steht, vielleicht nochmal erleben? Manche von euch kennen diesen coolen Film, Das Beste kommt noch, mit dem Freeman und vor allen Dingen mit Jack Nicholson, mit dem alten Jack Nicholson. Die beiden liegen im Krankenhaus, haben jeweils schwere Krankheiten, lernen sich kennen, sind sehr verschieden, die beiden Männer. Ich habe das mal geguckt. Und sagen, naja, wir müssen beide an Krebs sterben, aber bevor es soweit ist, wollen wir nochmal tolle Sachen machen. Und dann vereinbaren die eine sogenannte Löffelliste. Also bevor man den Löffel abgibt, was man dann noch erleben will. Und dann kommen irgendwelche Dinge, typisch amerikanisch, was man sich auch nur als Wohlhabender leisten kann, irgendwelche tollen Ballonflüge oder Autorennfahrten oder Gebirgswanderungen mit Hubschrauber oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr im Einzelnen. Und dann kommt am Ende, dass einer der beiden immerhin noch etwas erlebt, das war ihm wichtig, nicht nur tolle Fun-Geschichten erleben, sondern dass er sich mit seiner Tochter wieder versöhnt. Das war ihm wichtig und dann konnte er auch in Frieden sterben. Und ich gucke wieder auf euch und sehe in eure jungen Gesichter und sage, was gibt's für Lebensziele? Und ihr seid viele von euch noch in dem Alter, in dem man diese Lebensziele jetzt auch nochmal neu definieren kann. Und ganz klar, das habe ich gerade auch gesagt, im Wesentlichen kommt es jetzt darauf an, auch diese irdischen Dinge nicht zu kurz kommen zu lassen. Familie gründen, den richtigen Job, den richtigen Ehepartner, die richtige Entscheidung, wo ziehe ich hin, wo wohne ich, in welchem Umfeld habe ich vielleicht ordentliche Miteigentümer, die meine Situation vielleicht verstehen. Wo können meine Kinder auf eine vernünftige Schule gehen, wo sie gut ausgebildet und unterrichtet werden und. Diese ganzen Dinge stehen an. Und das ist ja auch wichtig und nötig, weil wir hier auf dieser Erde leben. Und je älter wir werden, desto mehr werden sich deine Lebensziele auch in Richtung persönliche Herzensangelegenheiten orientieren. Da wird es wirklich darum gehen, das erlebe ich ja bei meiner Schwiegermutter dann auch, dass man vielleicht mit schwierigen Verhältnissen zu einzelnen Kindern, dass man das nochmal geklärt haben will. Mit Kindern, in denen ein zerstrittenes Verhältnis besteht, dass man das nochmal in Ordnung bringen will. Dass man vielleicht in einer schweren Krankheitsphase weniger leiden muss. Das sind auch Ziele. Aber der Simeon, das lernen wir von ihm, ist geprägt von diesen geistlichen Zielen. Und er hat für sich seine Ziele geklärt. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Hiob, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Oder die Magd Hagar, die mit dem kleinen Jungen in der Wüste war und Gott oder der Engel offenbart sich ihr, jetzt haben meine Augen dich gesehen. Ja? Den Herrn zu sehen, auf welche Weise er sich offenbaren mag, auf welche Weise auch immer, das war das große Ziel von Simeon und so kann er Frieden finden darüber. Und Simeon staunt, denn über Weihnachten kann man nur staunen, selbst wenn man theologisch vielleicht nicht alles verstehen kann. Und dann nimmt er dieses Kind, vielleicht hat er dann doch verstanden, um welches Baby es sich dort handelt, nimmt er dieses Kind in seine Arme. Einen Chart weiterklicken, bitte. Das sind nochmal abschließend zum dritten Punkt die Lebensziele des Simeon für uns nochmal zur Erinnerung. Ich möchte zu einem letzten Punkt kommen, und zwar zum Thema Kommunikation durch Simeon. Was er sich dann als alter Mensch tatsächlich auch noch vornimmt. Ja, das Chart vielleicht gleich zum Ende. Ich will vielleicht erstmal noch sprechen, aber den Bibeltext vielleicht, der kommt jetzt wirklich auf der nächsten Seite. Sorry, dass ich euch da immer hin und her treibe, Jungs. Ist nicht so gemeint. Hier sind nämlich nochmal Verse und das sind eigentlich vier Dinge, die hier ausgedrückt werden. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Und nein, in Vers 34 haben wir, Simeon segnete sie, also Josef, den Josef und die Maria, und sagte zu der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Also es gibt zu Jesus gibt es keine Alternative oder keine Grauzone, immer nur ein Ja oder ein Nein. Es wird entweder geben Leute, die durch Jesus gesegnet werden, die ihm begegnen und sich von ihm gerne auch segnen lassen. Und auf der anderen Seite wird es Menschen geben, die sagen, tut mir leid, kommt für mich nicht in Frage. Guck selber in deinen eigenen Freundeskreis. Ich war gestern auf einer Veranstaltung von der evangelischen Landeskirche, vielmehr vom Neukirchener Erziehungsverein, dort auch eine gute Predigt gehört. Allerdings war interessant, ich will nicht die Predigt in dem Sinne jetzt abwerten, weil die alte Dame, die Pensionierte, eine ökumenisch ausgebildete Pastorin, die viel in der Welt unterwegs ist, viel über soziale Projekte gesprochen hat. Das hat auch mit Shalom zu tun, mit Gerechtigkeit, mit Frieden, auch mit Bewahrung der Schöpfung. Das ist ja auch in unserer Gesellschaft wichtiger geworden, das Bewusstsein dafür, zum Glück. Aber das Wort Jesus mir aufgefallen, jetzt kein Vorwurf, aber es ist interessant, das mal zu erfahren, fiel nicht ein einziges Mal. Man braucht ihn auch nicht immer unbedingt, obwohl das natürlich Evangelium als Randkulisse im Hintergrund immer mitwabert und natürlich auch mitschwingt, aber konkret brauchte man ihn dort nicht unbedingt. Und was dieser Simeon hier tut, ist, dass er klar ist, bezogen auf seine Mitmenschen. Er kann sich über den Messias freuen, aber Simeon lässt sich nicht einlullen von dieser weihnachtlichen Atmosphäre. indem er sagt, na, ist doch alles schön hier, wunderbar, der kleine Junge. Wir wollen jetzt auch keine bösen, schwierigen Themen anreißen. Das tut er nämlich doch. Und er warnt die junge Mutter. Diese junge Mutter, die vielleicht nicht viel älter ist als 13, 14, 15 Jahre. So war das damals im Orient, als man geheiratet hat und Mutter wurde. Und er sagt ihr die klare Botschaft und deswegen auch, es wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Das heißt, du wirst einmal auch Traurigkeit erleben, erfahren, dass dein Sohn Jesus, wenn er seinen Dienst beginnen wird, dass er einmal auch für Traurigkeit in deinem Herzen sorgen wird. Und dass die Leute sich an ihm die Zähne ausbeißen und dass die Leute sich über ihn ärgern werden oder auch gesegnet werden. Und das ist die Botschaft. Überlege in deiner Kommunikation, ob du bezogen auf deine Mitmenschen, an deinem Arbeitsplatz, an deiner Hochschule, in deiner Ausbildungsstelle, in deiner Nachbarschaft, ob deine Gespräche auch von diesem Evangelium geprägt sind, dass dir das gut von den Lippen kommt und dass du klar bleibst in deiner Sprache. So wie Jesus selber, der dann zu dem Nikodemus sagt, zu dem klugen Schriftgelehrten, es gibt einen Neuanfang für dich. Maria Magdalena, die in ihren dämonischen Verstrickungen, du kannst neu anfangen, wenn du deine Schuld erkennst, benennst und auch bekennst. Und auch der, wie hieß er noch, nicht Matthäus, Zachäus, der schrappige Zachäus, für den es auch einen Neuanfang ging. Lassen wir uns inspirieren von diesem Simeon, dass er zur richtigen Zeit die richtigen Worte fand. Können wir das nächste Chart noch einspielen? Er gibt wie ein geistlicher Vater weiter, was er von Gott gehört hat. Und er hat eine Mission, die er trotz der Umstände weitergibt. Und so bereitet er die junge Mutter darauf vor. Gehe nicht aus diesem Advent heraus. Gehe nicht auch nicht aus diesem Raum heraus oder aus der Weihnachtszeit. Aber vor allen Dingen gehe nicht aus diesem Leben heraus, ohne die Frage mit Jesus für dich geklärt zu haben. Das allerletzte Chart. Zum Abschluss schon noch mal diese vier Punkte zusammen, über die wir nachgedacht haben, was wir von Simeon lernen können. Lassen wir das vielleicht noch eine Minute so stehen. Amen.